Hallo und herzlich willkommen zu Prompt mich mal. Schön, dass du wieder dabei bist bei unserer heutigen Analyse. Heute schauen wir uns was ganz Spezielles an, ein neues KI-Bildbearbeitungstool von Google. Das Ding hat zuerst unter einem echt schrägen Namen für Aufsehen gesorgt, Nano Banana.
Nano Banana, ja, das klingt schon speziell.
Absolut. Klingt verrückt, oder? Aber inzwischen ist es ganz offiziell Teil von Google Gemini. Wir haben uns für dich mal durch einige Artikel und Blog-Einträge gearbeitet, die sich eben mit diesem Tool beschäftigen. Seine Fähigkeiten, woher dieser komische Name kam und was das alles so bedeuten könnte.
Genau.
Unser Plan heute ist also, wir wollen zusammen rausfinden, was diese KI so besonders macht, warum da so ein Wirbel drum gemacht wurde und das nicht nur wegen des Namens, klar, und was das am Ende für dich heißen könnte. Okay, dann lass uns da mal genauer reinschauen. Fangen wir doch direkt mal mit dieser Banane im Raum an. Nano Banana. Das klingt ja fast wie ein Platzhaltername, oder?
Ja, total.
Aber Google hat ja eh so eine Tradition mit, sagen wir mal, etwas ungewöhnlichen Namen. Ich denke da nur an Bard, das wurde ja dann Gemini.
Stimmt, oder die Search Generative Experience.
Genau, die heißt jetzt viel eingängiger AI Overviews. War das bei Nano Banana auch so ein interner Codename, der irgendwie durchgesickert ist?
Ja, das scheint ziemlich genau der Fall gewesen zu sein. Aber die Geschichte, wie das ans Licht kam, ist schon ziemlich witzig und zeigt auch, wie diese ganze KI-Szene so tickt.
Erzähl mal.
Also, dieses Modell ist nicht mit Pauken und Trompeten angekündigt worden, sondern es tauchte quasi inkognito auf. Und zwar auf einer Plattform namens LM Arena.
LM Arena. Nie gehört. Was ist das?
Bei zufällige anonyme Modelle Ergebnisse. Und der Nutzer sagt, welches er besser fand. Ohne zu wissen, wer dahinter steckt.
Ah, okay. Eine Art KI-Battle im Verborgenen.
Genau, so ein Blindtest im Battle-Mode, wie die das nennen. Und da ist den Nutzern eben nach und nach ein Modell aufgefallen, das konstant richtig gut war.
Besser als die anderen.
Deutlich besser. Ja, was besonders beeindruckt hat, war wohl, wie gut es Gesichter konsistent halten konnte, wenn man Bilder weiter bearbeitet hat. Das ist ja oft so ein Problem.
Ja, kenne ich. Das sieht dann schnell komisch aus.
Richtig. Und es hat wohl auch sehr komplexe Anweisungen, also mit mehreren Schritten, erstaunlich gut verstanden und umgesetzt. Das war schon auffällig anders.
Und dann ging das große Rätselraten los, wer oder was das ist.
Exakt. Auf Reddit, auf Discord, in Foren wurde wild spekuliert. Ist das OpenAI? Ist das ein kleiner Underdog-Entwickler? Und dann, ja, dann kam dieses Bananenthema auf.
Die Bananen?
Ja, in Beispiel-Prompts waren plötzlich Bananen, in den Bildern tauchten Bananen auf und dann ging das Gerücht um, ob es hundertprozentig stimmt, weiß man nicht, dass wohl sogar Google-Ingenieure auf X, also Twitter, auf einmal anfingen, kommentarlos Bananen-Emojis zu posten.
Okay, jetzt verstehe ich. Die Community hat diesem unbekannten Überflieger dann einfach den Namen Nano Banana verpasst, wegen dieser Hinweise.
Genau so war's. Nano vielleicht wegen der Geschwindigkeit oder der gezielten Bearbeitung und Banana wegen der Emojis und der Bilder. Und die Vermutung, dass da Google oder DeepMind dahinter stecken muss, die war wegen der Qualität und dieser typischen Google-Strategie so ein stiller Start. Die Community entdeckt's eigentlich ziemlich naheliegend.
Macht Sinn.
Google testet ja gern mal neue Sachen quasi in freier Wildbahn, um echtes Feedback zu bekommen, bevor es offiziell wird. Dass der Name dann ganz schnell wieder aus den offiziellen Gemini-Versionshinweisen verschwunden ist, das zeigt ja, dass der Name wohl intern okay war, aber nie für die Öffentlichkeit gedacht.
Okay, spannende Story. Aber lass uns mal vom Namen wegkommen und zum Kern der Sache. Was macht dieses Tool denn technisch so besonders? Du meintest vorhin, es ist vor allem gut beim Bearbeiten von bestehenden Bildern.
Richtig, das ist der entscheidende Punkt.
Das ist ja schon anders als viele Tools wie Midjourney oder so, die ja meistens komplett neue Bilder aus Text machen.
Genau. Während viele eben auf die reine Neuerstellung aus Text setzen, liegt die große Stärke hier wirklich in der Modifikation und Verbesserung von Bildern, die du schon hast. Du lädst ein Bild hoch und sagst dann mit Worten, was geändert werden soll.
Ich habe da dieses Beispiel mit dem Hund im Kopf. Lanz hieß der, glaube ich. Da hat jemand ein Foto von seinem Hund genommen und der KI gesagt, färb mal das Fell in Regenbogenfarben.
Ja, das Beispiel kursierte.
Und das Ergebnis sah wohl total überzeugend aus. Also nicht wie so ein billiger Filter, sondern als wäre das Fell wirklich so. Das klingt nach deutlich mehr als nur einer Farbkorrektur.
Absolut, das geht tiefer. Und Google selbst hat ja dann bei der offiziellen Ankündigung, also als sie die Technologie in die Gemini-App integriert haben, von DeepMind entwickelt übrigens.
Ah, DeepMind, okay.
Ja, da haben sie betont, dass es in ersten Tests als das weltweit am besten bewertete Bildbearbeitungsmodell abgeschnitten hat. Das ist natürlich eine Ansage.
Klar, Marketing gehört dazu.
Sicher. Aber sie haben eben besonders hervorgehoben, dass die Ähnlichkeit von Personen und auch Haustieren bei Bearbeitungen jetzt viel, viel besser erhalten bleibt. Dieses Gefühl kennst du sicher. Close but not quite the same. Nah dran, aber irgendwie doch nicht ganz die gleiche Person.
Oh ja, das ist nervig.
Genau, das soll damit halt deutlich besser werden.
Okay, weltweit am besten bewertet, nehmen wir mal so hin. Aber was steckt denn technisch dahinter? Was macht es anders als andere?
Also da kommen mehrere Dinge zusammen. Erstens, die Bearbeitung durch natürliche Sprache. Das ist schon mal ein Riesending.
Also einfach sagen, was man will?
Genau. Du brauchst kein Photoshop-Experte sein, musst dich nicht mit Ebenen, Masken oder komplizierten Werkzeugen rumschlagen. Du beschreibst einfach, was du möchtest. Nimm die Person da im Hintergrund weg. Mach den Himmel dramatisch. Gib ihr einen Hut und lass sie lächeln. Änder die Farbe von dem Auto auf Rot.
Und das versteht die KI?
Ja, das Modell interpretiert diese Anweisung und setzt sie um. Das macht es natürlich super zugänglich für jeden.
Aber ist das dann noch Bearbeitung? Ich habe in Kommentaren gelesen, da wurde diskutiert, ob das nicht eher eine super gezielte Neugenerierung des Bildes ist, die das Original halt als Vorlage nimmt.
Das ist eine gute Frage und technisch gesehen wahrscheinlich auch korrekt. Es ist wohl eine sehr fortgeschrittene Art von In-Painting oder Image-to-Image, wo Teile neu generiert werden. Aber für dich als Nutzer fühlt es sich wie Bearbeitung an. Der wirklich entscheidende Punkt, und das ist der zweite Aspekt, ist aber die Identitätserhaltung. Das ist der eigentliche Knaller.
Identitätserhaltung. Warum ist das so wichtig?
Weil das bisher eine der allergrößten Schwächen war. Versuch mal, in einem Bild eine Person zu verändern. Andere Klamotten, andere Pose, anderer Hintergrund. Oft kam da jemand raus, der dem Original nur noch entfernt ähnlich sah.
Stimmt.
Und dieses neue Modell, das schafft es anscheinend viel besser, die Kernmerkmale, die Essenz einer Person oder eines Tieres über verschiedene Bearbeitungen hinweg zu bewahren.
Okay, das heißt, wenn ich jemanden von drinnen nach draußen versetze, sieht er immer noch aus wie er selbst.
Genau das ist die Idee. Stell dir vor, du willst für ein Spiel immer den gleichen Avatar nutzen oder Produktfotos deines Artikels vor 10 verschiedenen Hintergründen zeigen oder eine Comicfigur durch eine Geschichte begleiten.
Ah ja, verstehe. Das wird dann plötzlich möglich, ohne dass die Figur jedes Mal anders aussieht.
Exakt. Technisch ist das super anspruchsvoll. Da stecken sicher ausgefeilte Methoden dahinter, um diese Essenz zu erkennen und bei der Neugenerierung zu schützen.
Und schnell soll's auch noch sein. Ich habe da was von Sekunden gelesen.
Ja, das ist der dritte Punkt, die Geschwindigkeit. Nutzer haben berichtet, dass Bearbeitungen oft nur 1-2 Sekunden dauern.
Nur?
Ja. Vergleich das mal mit anderen Tools, da wartest du oft 10, 15 Sekunden, manchmal länger. Das hier fühlt sich fast an wie Echtzeit. Du gibst einen Befehl, zack, Ergebnis.
Das ändert ja auch die Arbeitsweise total. Man kann viel mehr ausprobieren.
Genau, es wird viel flüssiger, iterativer. Schnell was testen, verwerfen, neu versuchen. Das ist ein ganz anderes Arbeiten.
Okay, also natürliche Sprache, Identitätserhaltung, Geschwindigkeit, das klingt echt stark. Aber Google hat doch noch mehr Funktionen angekündigt, oder? War da nicht noch was?
Stimmt, die gehen noch einen Schritt weiter. Zum Beispiel die Fähigkeit, mehrere Fotos zu kombinieren.
Wie meinst du das?
Naja, du könntest ein Foto von dir hochladen und eins von deinem Hund und dann sagst du der KI, mach ein gemeinsames Porträt von uns auf einem Basketballplatz.
Ernsthaft? Das geht?
Das ist zumindest die Ankündigung. Oder mehrstufige Bearbeitungen. Du startest mit einem leeren Raum, dann sagst du, streiche die Wände blau. Nächster Schritt, füg ein Bücherregal links hinzu. Dann stell einen Sessel davor. Die KI merkt sich den Zustand und baut darauf auf.
Wow!
Und dann noch so Sachen wie Stile und Designs mischen. Also nimm die Textur von, sagen wir, Blütenblättern und übertrage sie auf Gummistiefel. Oder entwirf ein Kleid mit dem Muster von einem bestimmten Schmetterlingsflügel.
Puh, okay. Das ist schon sehr fortgeschritten. Das sind ja fast schon Designwerkzeuge.
Absolut. Sehr kreativ, sehr mächtig.
Und wenn wir das jetzt mal in die Praxis übersetzen, da wird es ja für viele Hörer jetzt wirklich interessant.
Wo sieht man das schon im Einsatz oder wo könnte es eingesetzt werden? Die Quellen hatten da ja ein paar Beispiele, auch aus der Zeit, als es noch Nano-Banana hieß.
Ja, da gab es einige spannende Anwendungsfälle, die das Potenzial andeuten.
Zum Beispiel im E-Commerce, richtig. Eine Plattform soll damit Produktbilder in zig Variationen gemacht haben, Farben, Hintergründe, Stile.
Genau. Angeblich konnten die damit die Kosten für Produktfotografie massiv senken. Eine Quelle sprach sogar von 34% höheren Konversionsraten, weil die Kunden einfach mehr Varianten sehen konnten.
34%? Das ist ja enorm. Muss man natürlich immer etwas vorsichtig sein mit solchen Zahlen?
Klar, das sind oft Zahlen von den Anbietern oder frühen Testern selbst. Aber die Möglichkeit an sich, schnell und günstig extrem viele Varianten zu erstellen, die ist real. Denk auch an Content-Teams in Agenturen oder Unternehmen. Eine Quelle meinte, Marketingkampagnen, die sonst Tage dauerten, Fotoshooting, Nachbearbeitung, Anpassungen für verschiedene Kanäle, waren plötzlich in Stunden machbar. Einfach weil die KI viel von der Fitzelarbeit abnimmt und die Konsistenz über verschiedene Bilder hinweg leichter wird.
Und im Spielebereich? Da war doch dieses Beispiel mit den Charakterporträts für NPCs, also Nebenfiguren.
Richtig. Ein Studio soll damit Tausende generiert haben.
Und die Kostenersparnis war ja unglaublich. Angeblich unter $10.000 mit KI statt über 150.000 traditionell. Das ist schon eine Hausnummer.
Absolut. Und das geht ja noch weiter. Architekten, die schnell Entwürfe für Innenräume visualisieren und direkt auf Kundenwünsche reagieren können. Das soll die Zahl der teuren Korrekturschleifen reduziert haben.
Macht Sinn.
Sogar im Bildungsbereich wurde es wohl getestet, um komplexe Diagramme oder wissenschaftliche Abbildungen zu erstellen. Schüler fanden die angeblich klarer als die im Lehrbuch.
Krass, das zeigt ja die Bandbreite. Von knallhartem Kommerz bis zur Bildung.
Genau. Das Durchgängethema ist wohl Effizienz.
Ja, das scheint so.
Aber ich glaube, es ist mehr als nur Effizienz. Wenn man das mal im größeren Bild sieht, dann erleben wir hier vielleicht gerade eine echte Veränderung von kreativen Prozessen.
Eine Veränderung? Wie meinst du?
Naja, das ist nicht einfach nur ein weiteres Tool, das man benutzt. Es könnte die Art, wie wir visuelle Inhalte machen und bearbeiten, grundlegend verändern. Die etablierten Platzhirsche, also Adobe mit Photoshop oder auch Online-Plattformen wie Canva.
Die müssen sich Sorgen machen.
Sorgen vielleicht nicht sofort, aber die müssen sich warm anziehen, ja? Dieses Tool greift sie halt in Kernbereichen an. Gerade da, wo es um schnelle Änderungen per Sprache und um Konsistenz geht.
Also weg vom reinen Bildermachen hin zu einem intelligenten Assistenten, der beim Bearbeiten hilft.
Ganz genau. Es ist diese nahtlose Verbindung von Generieren und Bearbeiten, gesteuert durch normale Sprache, mit Fokus auf Konsistenz und schnelles Ausprobieren. Das ist keine Spielerei mehr.
Mhm.
Das ist ein Werkzeug, das für den professionellen Einsatz gebaut wurde. Eine Quelle hat das gut gesagt. This was built for work. Ist automatisiert kreative Arbeitsschritte auf eine Art, die vorher einfach nicht drin war.
Und das verändert dann sicher auch die Jobs, oder?
Ja, das wird auch die Skills verändern, die gefragt sind. Wahrscheinlich weniger manuelle Pixelschubserei, dafür mehr Kreativität bei der Ideenfindung und beim Formulieren von guten Prompts für die KI.
Okay, aber bei so einer neuen, mächtigen Technologie gibt's doch bestimmt auch Nachteile. Oder zumindest Probleme, gerade am Anfang. Die ersten Nutzer auf LM Arena und so, die haben doch sicher auch geflucht, oder?
Aber sicher. Perfekt ist das noch lange nicht, da muss man realistisch sein. Es gab viele Berichte über Schwächen.
Zum Beispiel?
Manchmal macht das Modell komische Artefakte oder Verzerrungen, gerade wenn die Änderungen sehr groß sind. Die Beleuchtung im bearbeiteten Teil passt nicht immer hundertprozentig zum Rest vom Bild, wirkt unlogisch.
Ah ja.
Und Gesichter können trotz der besseren Identitätserhaltung manchmal immer noch etwas seltsam oder deformiert aussehen. Besonders wenn die Anweisungen sehr stark vom Original abweichen oder vielleicht etwas unklar sind.
Woran liegt das? Ist das einfach noch nicht gut genug trainiert?
Das ist oft eine Mischung. KI-Modelle haben manchmal noch Probleme mit komplexen, räumlichen Zusammenhängen, mit Kausalität, also Licht und Schatten zum Beispiel, oder mit sehr feinen Details. Gerade wenn die Anweisung vage ist, so nach dem Motto, mach's schöner.
Okay.
Je genauer du sagst, was du willst, desto besser wird's meistens. Aber auch dann kann es Fehlinterpretationen geben. Das sind halt typische Kinderkrankheiten bei der aktuellen KI-Generation. Aber die werden ja ständig besser.
Und die Verfügbarkeit war ja am Anfang auch so ein Ding, als das nur über diese inoffiziellen Kanäle lief. Das war wohl oft instabil.
Ja, LM Arena oder dieses Polo AI waren oft überlastet oder funktionierten nicht richtig. Das sollte jetzt mit der offiziellen Integration in Google Gemini aber deutlich besser sein.
Hoffentlich.
Aber das bringt uns zu einem anderen, sehr wichtigen Punkt, der auch in den Quellen immer wieder kam. Vertrauen und die Gefahr von Missbrauch.
Ah ja, das Thema.
Wenn es plötzlich so einfach wird, echt aussehende Bilder zu manipulieren und das ohne technische Skills, was heißt das dann für die Glaubwürdigkeit von Bildern im Netz?
Da kommen wahrscheinlich die Wasserzeichen ins Spiel, die Google eingebaut hat.
Ganz genau. Google fährt hier zweigleisig, was auch ziemlich clever ist. Erstens gibt es ein sichtbares Wasserzeichen, das klar sagt, hey, das hier wurde mit KI gemacht oder bearbeitet.
Okay, das sieht man dann.
Und zweitens, das ist technisch spannender, nutzen sie ein unsichtbares digitales Wasserzeichen. Das heißt Synth-ID.
Synth-ID, wie funktioniert das denn?
Das bettet die Info über den KI-Ursprung direkt in die Pixeldaten des Bildes ein. Und zwar so, dass es hoffentlich robust ist gegen normale Bildbearbeitung.
Also auch wenn man es zuschneidet oder komprimiert?
Genau. Zuschneiden, Größe ändern, komprimieren, Filter drüberlegen. Idealerweise soll das Wasserzeichen trotzdem noch nachweisbar sein. Es verändert die Pixel nur ganz minimal, unsichtbar fürs Auge, aber ein spezieller Algorithmus kann es erkennen.
Das ist also Googles Versuch, was gegen Deepfakes und Falschinformationen zu tun, die man damit ja leichter machen könnte.
Es ist ein wichtiger Baustein, ja. Es geht um Transparenz, darum, zumindest die Möglichkeit zu haben, zu prüfen, ob ein Bild KI generiert oder stark bearbeitet wurde.
Ob das in der Praxis immer klappt, muss man sehen.
Genau. Und wie leicht es umgangen werden kann, das wird die Zukunft zeigen. Aber es ist ein notwendiger Schritt, das wurde auch in den Kommentaren zu den Artikeln betont, man muss der Flut an möglichen Fake-Bildern ja irgendwas entgegensetzen.
Das wirft aber schon die grundsätzliche Frage auf, finde ich.
Ja, die Nacht der Balance, oder? Auf der einen Seite hast du diese wahnsinnig mächtigen kreativen Tools, die ermöglichen ganz neue Sachen, revolutionieren vielleicht Arbeitsabläufe.
Und auf der anderen Seite?
Auf der anderen Seite musst du irgendwie die Echtheit und die Herkunft von dem sichern, was wir sehen. Sonst geht das Vertrauen komplett flöten. Wo zieht man da die Grenze? Wie gehen wir als Gesellschaft damit um?
Puh, schwierige Fragen.
Ja, und wir fangen gerade erst an, Antworten darauf zu suchen.
Okay, dann lass uns das für dich nochmal kurz zusammenfassen. Was nehmen wir jetzt mit aus dieser Geschichte rund um Nanobanana, das jetzt ja in Google Gemini steckt? Also, ganz klar, das ist ein echt großer Schritt bei der KI-Bildbearbeitung.
Definitiv.
Der Fokus liegt klar auf der cleveren Änderung von bestehenden Bildern. Die Stärken sind diese Konsistenz bei Personen und Objekten, die super einfache Bedienung mit normaler Sprache und diese krasse Geschwindigkeit. Das Potenzial, wie Profis arbeiten, im Marketing, im Design, bei Spielen, das ist riesig. Effizienz und neue kreative Optionen, das geht hier Hand in Hand.
Was ich daran so faszinierend finde, und das vielleicht als letzter Gedanke für dich zu mitnehmen, wenn eine KI jetzt die Realität in Bildern so überzeugend ändern kann, nur durch Sprache und dabei sogar die Identität von Leuten erhält, was macht das mit unserem grundlegenden Vertrauen in das, was wir sehen?
Ja, gute Frage.
Selbst wenn es Wasserzeichen wie Synth-ID gibt, bleibt ja die Herausforderung, wie bewerten wir in Zukunft Bilder, deren Verbindung zur echten Welt immer unklarer wird. Und denk mal einen Schritt weiter. Wenn das heute bei Bildern so gut geht, was kommt als nächstes?
Videos.
Hochauflösende Videos in Echtzeit bearbeiten. 3D-Modelle. Ganze virtuelle Welten, die sich auf Zuruf verändern. Die Technologie macht hier Türen auf. Da können wir die Tragweite erst erahnen.
Stimmt.
Das ist definitiv Stoff zum Weiterdenken.
Ein wirklich spannender Ausblick zum Schluss. Und damit sind wir für heute auch schon am Ende unserer Analyse. Wir hoffen, dieser Einblick in die Welt von Gemini und Co. war nützlich für dich.
Hoffentlich.
Vielen Dank fürs Zuhören. Bei Prompt mich mal und bis zum nächsten Mal. Tschüss.
Mach's gut.